Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner virtuellen Grundausbildung im philosophischen Fragen und Antworten. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen inklusive Abiturvorgaben. Ich sage gleich vorweg, die heutige Episode ist wichtig, so richtig, richtig wichtig, denn es geht um Menschenwürde. Eines der wichtigsten Themen, das du aus der Philosophie überhaupt lernen kannst. Die Menschenwürde ist so wichtig, dass sie gleich im allerersten Artikel des deutschen Grundgesetzes steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es dort. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, Zitat Ende. Aber was genau ist diese Menschenwürde eigentlich? Wenn von Menschenwürde oder Menschenrechten die Rede ist, geht es oft um Menschenrechtsverletzungen in Bürgerkriegen, Foltergefängnissen, Arbeitslagern und so weiter. Das ist alles erstens ganz schrecklich und zweitens aber auch schrecklich weit weg. Zumindest weit weg von deinem gemütlichen Wohnzimmer, wo die Welt noch in Ordnung ist, oder? Wage dich mal aus deinem Wohnzimmer heraus. Und zwar nur ein paar wenige Meter in Richtung Küche. Öffne deinen Kühlschrank und lies den Aufdruck auf der Gemüseverpackung. Hergestellt in Spanien steht wahrscheinlich auf den Tomaten oder hergestellt in Italien. Und jetzt empfehle ich dir die sehr sehenswerte ARD-Doku Europas dreckige Ernte, die zum Beispiel auf YouTube noch zu finden ist. Der Film zeigt Flüchtlinge vor allem aus Afrika, die in Gewächshäusern unser Gemüse produzieren. Sie sind dort bei der Arbeit aggressiven Chemikalien ausgesetzt, arbeiten für einen Hungerlohn und leben mitten in Europa in kleinen Slums, in ärmlichen Wellblechdörfern unter katastrophalen Bedingungen. Wie kommt das? Nun, sie haben einfach wenig Aussichten auf eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in der Europäischen Union. Sie können jederzeit von der Polizei nach Hause geschickt werden. Dort gibt es aber keine Perspektive für sie, also sind sie irgendwie gezwungen, da zu bleiben und zu nehmen, was sie kriegen können. Früh morgens gehen sie auf einen sogenannten Arbeiterstrich, so heißt das in der Doku. Ein Straßenstrich ist ja eigentlich ein Ort, wo Prostituierte ihren Körper verkaufen. Arbeiterstrich bedeutet, auch diese Menschen verkaufen ihren Körper, nämlich ihre Arbeitskraft, und sie lassen wirklich sprichwörtlich alles mit sich machen, sind gefangen in einem System der Ausbeutung. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es noch klassische Sklavenhaltung, also Menschen, die anderen Menschen gehören und ihnen völlig ausgeliefert sind, gezwungen werden zur Arbeit, behandelt werden wie Vieh, deren Willen praktisch nicht zählt. Das liegt gar nicht weit in der Vergangenheit. Und wie der Exkurs in dein Gemüsefach zeigen soll, ist das alles auch gar keine Vergangenheit, sondern Gegenwart. Unsere Klamotten und Handys werden unter schwierigen Bedingungen hergestellt. Davon hast du sicher schon viel gehört. Auf der Webseite slavery-footprint kannst du ausrechnen lassen, wie viele Sklaven auf der Welt für dich arbeiten. Bei mir kamen 34 heraus. 34, krass, oder? Gut, vielleicht kann man den Flüchtling im spanischen Gewächshaus nicht eins zu eins vergleichen mit einem Arbeitssklaven auf den Baumwollplantagen der USA im 19. Jahrhundert. Aber das Grundproblem ist doch irgendwie immer noch da. Menschen verdienen eine menschenwürdige Behandlung und wenn sie die nicht bekommen, gibt es offensichtlich ein massives ethisches Problem. Aber was genau ist dieses Problem eigentlich? Menschen unwürdig zu behandeln, heißt anscheinend, sie herabzustufen auf etwas, das sie eigentlich nicht sind. Sie wie Tiere oder sogar wie Dinge, wie Gegenstände zu behandeln. Daran ist scheinbar irgendwas grundfalsch. Aber was ganz genau? Die einfachste und naheliegendste Antwort lautet, es fühlt sich für diese Menschen wahnsinnig schlimm an, so behandelt zu werden. Die wollen das nicht und sie leiden darunter. Von dieser Antwort kommen wir aber nicht zur Menschenwürde. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, verstehst du auch gleich warum. Wenn wir Ethik darauf aufbauen, wer was will und wer worunter leidet, dann landen wir beim Utilitarismus, siehe Episode 36 bis 39. Für Bentham, den Hauptvertreter dieser Ethik, müssen wir Freude und Leiden, Wünsche und Ängste und so weiter einfach zusammenzählen, um zu einer moralischen Entscheidung zu kommen. Und Bentham könnte nun zwar sagen, wenn jetzt gerade 34 Sklavinnen und Sklaven für mich leiden, dann wiegt ihr Leid schwerer als meine Freude. Das Problem ist nur, dass diese Zahlen ja theoretisch auch kippen könnten. Was ist, wenn wir das Verhältnis umkehren, also einen einzigen Menschen total ausbeuten, um 34 andere glücklich zu machen? Das wäre doch immer noch genauso furchtbar, oder? Für Bentham wäre das eigentlich gar nicht furchtbar, weil dann ja insgesamt mehr Freude entsteht. Aber lieber Bentham, das geht doch nicht. Wir können doch nicht anfangen, Leute zu erniedrigen, nur weil zufällig die Glücksbilanz stimmt für irgendjemand anderen. Da ist doch eine rote Linie überschritten. Da geht es doch ums Prinzip. Um Menschenwürde zu begründen, brauchen wir also jemanden für Prinzipien. Und wer wäre da besser geeignet als Immanuel Kant, Prinzipienreiter aus tiefster Überzeugung? In den vergangenen Episoden 40 bis 45 haben wir gesehen, wie Kant den kategorischen Imperativ herleitet und anwendet. Imperativ heißt Befehl, Handlungsregel. Kategorisch heißt, diese Regel gilt immer. Völlig unbestechlich und unbeeindruckt davon, worauf ich gerade Bock habe und was ich persönlich zufällig schön finde. Und aus diesem kategorischen Imperativ leitet Kant jetzt auch eine Begründung der Menschenwürde ab. Und diese Begründung hat es wirklich in sich. Ich werde diese Begründung zuerst auf der abstrakten Ebene erklären, auf der Kant selber auch argumentiert. Das ist nicht ganz so einfach, aber keine Sorge, danach wird es wieder etwas anschaulicher. Wir setzen zunächst nochmal an beim guten Willen, auf den es ja laut Kant in der Ethik eigentlich ankommt, siehe Episode 41. Wollen, sagt Kant, hat immer irgendeinen Zweck. Man kann nicht einfach so ganz allgemein vor sich hin wollen, das geht nicht. Man muss schon irgendetwas oder irgendjemanden wollen und dieses Etwas nennt Kant den Zweck, also den Zweck des Willens. Nun wollen Menschen bekanntlich ziemlich unterschiedliche Dinge. Der eine will Schokoeis, der zweite lieber saure Gurken. Zitat: Die Zwecke, die sich ein vernünftiges Wesen als Wirkungen seiner Handlung nach Belieben vorsetzt, sind insgesamt nur relativ, denn nur bloß ihr Verhältnis auf ein besonders geartetes Begehrungsvermögen des Subjekts gibt ihnen den Wert, der daher keine allgemeine für alle vernünftige Wesen und auch nicht für jedes Wollen gültige und notwendige Prinzipien, das ist praktische Gesetze, an die Hand geben kann. Daher sind alle diese relative Zwecke nur der Grund von hypothetischen Imperativen. Zitat Ende. Das klingt erstmal ziemlich verschraubt, aber als erfahrene Podcast-Hörerin hast du bestimmt den Stoff der Episoden 42 und 43 wiedererkannt. Menschen sind verschieden, weil sie unterschiedliche Neigungen haben, unterschiedliche Gegenstände des Begehrungsvermögens, wie Kant es nennt. Der Imperativ »Hol dir ein Schokoeis« ist ein hypothetischer Imperativ, weil er nur für bestimmte Menschen und Situationen gilt, nämlich für Menschen, die genau jetzt genau diesen Gegenstand des Begehrungsvermögens haben wollen. Ein solcher Zweck ist nur relativ und hat darum keinen moralischen Wert. Der Gegenbegriff zum hypothetischen Imperativ ist bekanntlich der kategorische Imperativ, also ein Gesetz, das immer und für alle gilt und den du aus Episode 43 bis 44 kennst. Ein Imperativ ist eine Handlungsanweisung. Wenn Handlungen immer Zwecke haben, dann kann man auch den kategorischen Imperativ anhand von Zwecken formulieren. Zitat: Gesetzt aber, es gäbe etwas, dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hat, was als Zweck an sich selbst ein Grund bestimmter Gesetze sein könnte, so würde in ihm und nur in ihm allein der Grund eines möglichen kategorischen Imperativs, das ist praktischen Gesetzes, liegen. Zitat Ende. Nochmal langsam zum Mitdenken. Absolut ist ja der Gegenbegriff zu relativ. Absolut heißt losgelöst, ein absoluter Zweck wäre ein Zweck nicht für etwas anderes, sondern ein Zweck an sich selbst, wie Kant sagt. Ein absoluter Zweck wäre ein Zweck, der für alle gilt, also ein Zweck, den wir alle verfolgen müssen, wenn wir moralisch richtig handeln wollen. Und umgekehrt können wir jetzt sagen, moralisch handeln heißt in Kants Ethik, einen Zweck zu wollen, der für alle gilt und den alle wollen müssen. Und wenn es sowas wie moralisches Handeln gibt, dann muss es auch einen solchen absoluten Zweck geben. Das klingt vielleicht schon ziemlich schlau, ist es auch. Bis hierher hat Kant aber lediglich ein paar Begriffe verschoben und ausgetauscht. Bei schwierigen Mathe- oder Physikaufgaben ist das ja auch so. Erstmal schiebt man so ein paar Terme und Variablen hin und her und dann funktioniert plötzlich die großartige Lösungsformel. So ist es auch hier. Die entscheidende Frage ist nämlich, was ist denn dieser absolute Zweck, den alle wollen müssen? Zitat: Nun sage ich, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in allen seinen sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden. Zitat Ende. So stellt Kant sich die Menschenwürde vor. Der Mensch ist ein absoluter Zweck, ein Zweck an sich selbst. Und der Mensch bist du. Herzlichen Glückwunsch, aber auch jeder andere Mensch und gewissermaßen auch die Menschheit an sich. Ein Menschen in seiner Würde verletzen heißt, ihn als bloßes Mittel zu sehen, also ihn auszunutzen wie eine Sache, ihn auszubeuten und so weiter. Kant sagt, genau das dürfen wir nicht, aber warum sagt er das jetzt? Kant unterscheidet zunächst Personen und Sachen. Sachen können auch sehr wertvoll sein. Mein iPhone hat ein halbes Vermögen gekostet und ich habe nicht vor, es herzugeben. Für dich hätte es aber nicht denselben Wert, weil es erstens schon einige Jahre alt ist, weil du zweitens den Zugangscode gar nicht hast und drittens die ganzen Daten und Kontakte, die du brauchst, gar nicht drauf sind. Das iPhone ist wertvoll, sehr wertvoll, aber eben nur wertvoll für mich. Für dich ist es schon weniger wertvoll. Und für jemanden, der völlig ohne Netz und WLAN in der Antarktis gestrandet ist, wäre es komplett wertlos. Sachen haben also einen relativen Wert. Personen, so die These, haben dagegen einen absoluten Wert. Zitat: Weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, das ist als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet. Dies sind also nicht bloß subjektive Zwecke, deren Existenz als Wirkung unserer Handlung für uns einen Wert hat, sondern objektive Zwecke. Das ist Dinge, deren Dasein an sich selbst Zweck ist. Weil ohne dieses überall gar nichts von absolutem Werte würde angetroffen werden. Wenn aber aller Wert bedingt mithin zufällig wäre, so könnte für die Vernunft überall kein oberstes praktisches Prinzip angetroffen werden. Wenn es denn also ein oberstes praktisches Prinzip und in Ansehung des menschlichen Willens einen kategorischen Imperativ geben soll, so muss es ein solches sein, das aus der Vorstellung dessen, was notwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst ist, ein objektives Prinzip des Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann. Der Grund dieses Prinzips ist, die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. Zitat Ende. Das alles waren bei Kant tatsächlich nur 3,5 Sätze. Und das war auch schon die ganze Begründung der Menschenwürde. Also nochmal langsam. Der Unterschied zwischen der Sache und dem Menschen ist nicht, dass der Mensch etwas fühlt, sondern dass er denkt. Und zwar vernünftig nachdenken kann. Und unter Vernunft verstehen wir jetzt etwa sowas wie Logik. Warum ist das so wichtig? Na, weil Kant auf dieser Vernunft, auf der Logik die ganze Ethik aufbaut, siehe die letzten Episoden. Das heißt dann nämlich, die praktische Vernunft bestimmt, was richtig und falsch ist. In Zwecke übersetzt heißt das, die Vernunft bestimmt, was moralisch wertvolle und was wertlose Zwecke sind. Und das wiederum heißt, der Wert aller Zwecke wird bedingt bestimmt durch die Vernunft. Das heißt, die Vernunft selbst ist die Voraussetzung dafür, dass andere Zwecke gut oder sinnvoll sind. Daraus folgt, Die Vernunft selbst ist kein bedingter Zweck, sondern ein bedingender, also ein unbedingter Zweck. Und daraus folgt, dass wir die Vernunft immer als Endzweck von allem behandeln müssen. Ein bisschen Respekt also vor der Vernunft bitte. Nur, wie geht das, Respekt vor der Vernunft? Die Vernunft läuft ja nicht draußen auf der Straße spazieren, oder? Kant sagt, doch, genau das tut sie. Und zwar in den vernünftigen Wesen, also in Menschen wie dir und mir. Wir alle haben Anteil an der Vernunft, die der absolute Zweck für alles ist. Und insofern sind wir Menschen selbst der absolute Zweck für alles. Das heißt natürlich nicht, dass du der König der Welt bist und alle deine Wünsche erfüllen müssen. Denn Wünsche, also Neigungen, müssen wir ja im kategorischen Imperativ alle abziehen. Übrig bleibt von dir dann nur die Vernunft. Siehe Episode 43. Aber als selbstdenkender Mensch hast du allen Respekt verdient, den es nur geben kann. Genauer gesagt, als Mensch, der prinzipiell in der Lage ist, selbstständig vernünftig zu denken. Diese Version des kategorischen Imperativs ist auch unter dem Namen Menschheitszweckformel bekannt, weil sie besagt, dass die Menschheit selbst der Zweck von allem ist. Für einzelne Menschen wäre das ja auch völlig normal. Bei allem, was ich will, geht es normalerweise um mich, um meine Hobbys, meine Freunde, meinen Schlaf, meine Wohnung und so weiter. Ich selber bin mein eigener Zweck. Alles, was der kategorische Imperativ tut, ist, Regeln zu verallgemeinern. Also verallgemeinert er auch die Regel, dass ich mein eigener Zweck bin, auf alle Menschen. Zitat: So stellt sich notwendig der Mensch sein eigenes Dasein vor. Sofern ist es also ein subjektives Prinzip menschlicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere vernünftige Wesen sein Dasein, zufolge eben desselben Vernunftgrundes, der auch für mich gilt, vor. Also ist es zugleich ein objektives Prinzip, woraus alle Gesetze des Willens müssen abgeleitet werden können. Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Zitat Ende. Wie immer bei Kant müssen wir die Menschheitszweckformel genau lesen, um sie richtig zu verstehen. Jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel. In Wahrheit gebrauchen wir uns nämlich ständig gegenseitig als Mittel. Du gebrauchst jetzt gerade mich als Mittel, indem du meinen Podcast hörst. Meine Arbeit ist das Mittel zu dem, was du haben willst, also kann man sagen, dass du mich irgendwie benutzt. Und wenn ich die Bäckerei-Fachverkäuferin um 2 Mehrkornbrötchen bitte, dann gebrauche ich sie sozusagen als Mittel, um meinen Zweck zu erreichen, nämlich die Mehrkornbrötchen. Das ist aber erstmal nicht schlimm. Ich gebrauche sie zwar als Mittel, aber auch als Zweck, zugleich als Zweck, weil ich wenigstens höflich frage und nachher bezahle. Denn das kann sie erwarten. Als bloßes Mittel würde ich sie gebrauchen, wenn ich ihr zum Beispiel die Pistole vor den Kopf halte und sie zwinge. Dann instrumentalisiere ich einen Menschen. Aber wenn ich nur nett frage und 80 Cent raushole, dann ist sie kein bloßes Mittel, sondern zugleich Zweck. Weil ich sie in ihrer Wahl respektiere, ob sie mich gerade bedienen will oder auch nicht. Vielleicht hört sie selber gerade Episode 44 dieses Podcasts und lernt dort, dass sie verpflichtet ist, ihre Talente zu entwickeln und folgert Kraft ihrer Vernunft, dass sie das Leben als Bäckerei-Fachverkäuferin aufgeben und lieber Ärztin oder Unternehmensberaterin werden sollte. Dann muss ich sie gehen lassen. Dann darf ich sie nicht in ein Leben zwingen, das ihrer vernünftigen Entscheidung widerspricht. Und solange ich das alles respektiere und zulasse, behandle ich sie zugleich als Zweck und mache alles richtig. Auf dem Arbeiterstrich vor dem spanischen Gewächshaus ist das anders. Diese Menschen werden zwar nicht mit vorgehaltener Waffe gezwungen zu arbeiten, aber sie haben auch nicht die wirklich freie Wahl, die Arbeit zu jedem Dumpingpreis abzulehnen. Die Lebensmittelindustrie nutzt diese Situation aus. Das heißt, sie benutzt Menschen so, wie sie auf dem Feld Erntemaschinen benutzen würde. als bloße Sachen, die halt ein bisschen was kosten, einen gewissen Verschleiß aufweisen und nach einer gewissen Abschreibungszeit gegen andere Sachen ausgetauscht werden. Dieser BWL-Sprech ist hier natürlich total menschenverachtend. Genauso könnte Kant das sehen, weil dieses Denken verachtet, also darüber hinwegsieht, dass wir es mit Vernunftwesen zu tun haben, die doch von dieser ganzen Maschinerie irgendwie profitieren sollten. Ob jetzt als Endverbraucher oder auch als Arbeiter. Die Menschen sind doch der Zweck des ganzen Lebensmittelherstellens. Sie sind keine Sachen, sie sind nicht selber bloß ein Teil der Maschinerie. Sachen sind nämlich austauschbar. Die Vernunft ist dagegen nicht austauschbar gegen eine andere Vernunft, denn es gibt nur die Vernunft, die Logik. Darum ist der Mensch, in dem die Vernunft lebt, auch nicht austauschbar. Und genau so begründet Kant den Begriff der Würde. Zitat: Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als äquivalent gesetzt werden. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen Marktpreis. Das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der alleine etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, das ist ein Preis, sondern einen inneren Wert, das ist Würde. Zitat Ende. Hier ist er endlich, der Begriff der Würde. Im deutschen Grundgesetz, das die Lehren aus den Schrecken der NS-Herrschaft gezogen hat, steht dieser Satz, wie gesagt, ganz am Anfang. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Kant würde sagen, sie gilt absolut, ohne Kompromisse. Und von hier aus könnten wir auch versuchen, die sogenannten Grundrechte im Grundgesetz zu begründen. Weil der Mensch als Vernunftwesen selbst moralische Zwecke festsetzt, hat er das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, siehe Artikel 2. Deshalb sind auch alle Menschen vor dem Gesetz gleich, siehe Artikel 3, weil sie eben nicht wie auf einer Waage gegeneinander abgewogen werden können, keinen relativen Wert haben, sondern einen absoluten. Deshalb müssen sie ihrer Vernunft auch folgen können und dürfen nicht in irgendeine Weltanschauung hineingepresst werden, siehe Artikel 4. Und sie müssen auch sagen können, was sie denken, weil sie vernünftig denken können, siehe Artikel 5 und so weiter und so weiter. Zur Vertiefung empfehle ich dir an dieser Stelle den sehr lehrreichen, manchmal sehr lustigen und vor allem sehr langen Grundgesetz-Podcast. Und an dieser Stelle kann ich auch endlich die Brücke schlagen zurück zu Episode 35. Dort habe ich dir zwei Versionen des sogenannten Gleisarbeiterproblems präsentiert. In der ersten Version rollt der Zugwaggon auf 5 Personen zu, die wir nur retten können, wenn wir die Weiche umlegen und die eine Person auf dem Nebengleis opfern. Erfahrungsgemäß sind die meisten dafür, das zu tun. 5 Leben sind ja mehr als ein Leben. In der zweiten Version gab es nur ein Gleis, dafür stand aber ein wahnsinnig dicker Mann auf der Brücke, den wir vor den Zug werfen konnten, um die 5 Leute auf dem Gleis zu retten. Auch hier war die Rechnung 5-1, aber komischerweise haben die allermeisten Befragten große moralische Hemmungen, das zu tun. Warum eigentlich? Was war denn der Unterschied zwischen beiden Szenarien? Mit Kant können wir das jetzt erklären. Die entscheidende Frage ist die nach den eingesetzten Mitteln. Was benutzen wir jeweils? Im ersten Szenario benutzen wir einen Hebel, eine Weiche, also etwas, das tatsächlich eine Sache ist. Im zweiten Szenario benutzen wir einen Menschen, als ob er eine Sache wäre, als bloßes Mittel. Und genau das ist menschenverachtend. Es ist entwürdigend. Es verstößt ganz offensichtlich gegen die Menschheitszweckformel. Das heißt, wenn wir erstens universelle Menschenrechte wollen, als klare rote Linie, die unter keinen Umständen übertreten werden darf, wenn wir zweitens eine Erklärung wollen, was die Menschenwürde überhaupt ist, und wenn wir dafür drittens auch noch eine nachvollziehbare Begründung wollen, dann sind wir bei Immanuel Kant schon mal an der richtigen Adresse. So viel zum großen Kant-Lobgesang. Als erfahrene Abonnentin dieses Podcasts weißt du aber sicher auch, dass alle philosophischen Ideen ihren Haken und ihren blinden Fleck haben. Auch bei der Menschheitszweckformel gibt es zumindest einiges an offenen Fragen. Aber die schieben wir nach dieser ziemlich vollgepackten Episode erstmal in die nächste Folge. Und diese nächste Folge lässt hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten wie die heutige. Ich kann dich an dieser Stelle nur um Geduld und Nachsicht bitten. Der Zweck für meinen Podcast ist tatsächlich auch eher die Vernunft. Geld verdiene ich bisher noch nicht viel damit. Ich lebe sozusagen von Luft und Liebe, genauer gesagt von den vielen netten E-Mails und iTunes-Rezensionen, die immer wieder eintrudeln. Dabei kannst du ja gerne mitmachen. Auf Facebook findest du mich unter Durchblick Philosophie, auf Twitter unter Florian-Krämer. Vielleicht sieht oder liest man sich dort mal. Bis bald!